Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Diese Krise kostet Milliarden. Alleine in Deutschland zum Beispiel haben die Steuerschätzer jetzt ermittelt, dass dem Staat am Ende mindestens 120 Milliarden fehlen werden. Die Krise insgesamt ist noch furchtbar viel teurer. Die Experten gehen davon aus, dass in diesem Jahr alleine 450 Milliarden insgesamt an Schaden entstehen würde. Das heißt 15% ungefähr der Wirtschaftsleistung. Viele Branchen leiden. Jetzt hat sich eine weitere Branche, wenn man so will, zu Wort gemeldet. Die Krankenkassen. Auch sie sagen, uns fehlt ein zweistelliger Milliardenbetrag. Wir werden zu Beginn der Sendung nachfragen, wie diese Rechnung zustande kommt und dann auch reden mit dem Gesundheitsökonomen Wolfgang Greiner. Dann haben wir unter anderem die folgenden Themen. Die Lockerungsdebatte, die wir gerade in den Nachrichten gehört haben, werden wir hier vertiefen. Dann schauen wir in die Vereinigten Staaten. Der Experte Fauci setzt dort in einer Anhörung andere Akzente als sein Präsident. Dann werden wir uns mit den Klimazielen in Deutschland beschäftigen. Die CDU hat da andere Ideen. Das Personalkarussell bei der SPD dreht sich weiter. Und den Blick in die Kommentarspalten von morgen haben wir natürlich auch. Wir beginnen mit den Krankenkassen. Gestern Abend hat man lange geredet mit dem Minister. Am Ende soll der Staat auch da helfen. Es geht um Milliarden. Magdalena Neubig.
Die gesetzlichen Krankenkassen fordern Steuergelder vom Bund, um die aufgrund der Corona-Krise entstandenen Liquiditätsengpässe der Kassen auszugleichen. Nach einem Bericht des Tagesspiegels droht den Kassen 2020 ein Defizit von über 14 Milliarden Euro. Ohne höhere staatliche Zuschüsse würden die Beiträge der Versicherten von derzeit 1,1% auf 2,2% verdoppelt werden, warnten die Kassenvertreter. Aufgrund von politisch geforderten Mehrausgaben hatten die Kassen schon das letzte Jahr mit einem Defizit abgeschlossen. Da es jetzt mehr Arbeitslose und Menschen in Kurzarbeit gibt, werden weniger Beiträge an die Kassen gezahlt. Vor diesem Hintergrund sei es zudem problematisch, so die Kassen, dass die Zuschüsse aus dem staatlichen Gesundheitsfonds teilweise verspätet ausgezahlt werden, weil auch die Liquiditätsreserve des Bundesamtes für Soziale Sicherung, das die Beiträge und Bundeszuschüsse an die Versicherung weiterleitet, immer kleiner wird. Gleichzeitig müssten die Kassen für Covid-19-Tests und die Bereithaltung leerer Intensivbetten in Krankenhäusern zahlen. In einer Telefonkonferenz haben die Krankenkassenspitzenvertreter am Montagabend nun ihre Forderung mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn besprochen. Zu konkreten Ergebnissen habe die Krisenrunde noch nicht geführt. Die Kassen und der Minister seien sich jedoch einig gewesen, dass spätestens im Herbst über einen höheren Bundesanteil an der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung zu sprechen sei, teilte die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes Doris Pfeiffer nach dem Gespräch schriftlich mit. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hält die Defizitberechnung der Krankenkassen für realistisch und sieht den Bund mit in der Verantwortung, die entstandenen finanziellen Verluste auszugleichen.
Aber ein Defizit in dieser Größenordnung ist aus meiner Sicht nur durch zusätzliche Steuermittel zu bewältigen, da es sich auch um eine gesamtgesellschaftliche Zusatzausgabe durch die Krankenkassen gehandelt hat, zum Beispiel bei der besseren Bezahlung von Pflegekräften oder die Vorhaltekosten von Betten in der Intensivmedizin, halte ich einen höheren Steuerzuschuss für notwendig und berechtigt.
Gleichzeitig betont Lauterbach, dass die Steuergelder nicht einfach pauschal an die Kassen ausgezahlt werden könnten.
Ganz klar sollten nur die Krankenkassen einen höheren Steuerzuschuss bekommen, die ihre Rücklagen bereits verbraucht haben. Also es kann nicht angehen, dass hier auch Krankenkassen einen Steuerzuschuss bekommen, derweil sie noch Rücklagen haben. Das ist genauso wie in der Wirtschaft auch. Also die Rücklagen müssen zuerst verbraucht werden, dann gibt es den Steuerzuschuss.
Ähnlich sieht es der Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, Erwin Rüttel. Das Problem des erhöhten Finanzierungsbedarfs dürfe nicht allein den Beitragszahlern überlassen werden, sagte er dem Tagesspiegel.
Das war die Kollegin Magdalena Neubig und über dieses Thema wollen wir reden. Am Telefon begrüße ich Wolfgang Greiner, Gesundheitsökonom aus Bielefeld. Guten Abend, Herr Greiner.
Guten Abend, Herr Zurheide.
Herr Greiner, fangen wir zunächst mal an mit der Analyse. Die Zahlen, 14 Milliarden liegen da ungefähr auf dem Tisch. Ist das eine Summe, von der Sie sagen, ja, in dieser Größenordnung wird sich das bewegen?
Also im Grunde kann heute kein Mensch sagen, wie viel am Ende an Defizit bei den Krankenkassen da sein wird. Dafür ist diese Krise viel zu unberechenbar. Man hat jetzt ein Szenario aufgemacht, bei dem beispielsweise 20 Millionen Corona-Tests mit dabei sind. Da wissen wir auch nicht, ob wir diese Kapazität haben, ob wir die überhaupt verbrauchen. Andererseits wird es in einem zweistelligen Milliardenbereich sein, weil wir alleine schon aus den Lasten der Vorjahre, die jetzt langsam zu bezahlen sind, bereits etwa 7 Milliarden zu schultern haben.
Genau das möchte ich mit Ihnen etwas differenzieren, dass wir vielleicht zunächst mal die Corona-Kosten auflisten und dann sagen, es gibt noch eine Menge andere, die Sie gerade schon in Teilen angesprochen haben. Erstmal Corona-Kosten. Was klar ist, auf der einen Seite die Tests, die werden kosten. Was muss man sonst vielleicht noch rechnen?
Also vielleicht sollte man vorausschicken, dass was Corona angeht, eigentlich die Einnahmerisiken wesentlich höher sind als die Ausgabenrisiken. Bei den Ausgabenrisiken ist es ja so, dass wir gegenrechnen müssen auch das, was zurzeit nicht stattfindet, nämlich all die Krankenhausbehandlungen, die zurzeit verschoben werden. Da wissen wir nicht, wie viele von denen nachgeholt werden. Ein Großteil wird da nachgeholt werden, aber natürlich sind auch hier die Kapazitäten im Sommer und im Herbst beschränkt. Wir rechnen da sicherlich bei den Tests mit einigen Kosten, aber auch der Verzicht zum Beispiel auf Krankenhausrechnungen im größeren Umfang, wo die Krankenkassen also nicht mehr das Recht haben, in dem Ausmaß hier die entsprechenden Rechnungen nachzuprüfen, oder auch die Erhöhung des Pflegeentgeltwertes, das heißt des Wertes, den die Krankenkassen an die Krankenhäuser zahlen für den Pflegebereich. Auch das führt zu sicherlich in Höhe von etwa 3 Milliarden Euro. Aber die Einnahmerisiken sind höher, sagte ich schon. Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit, auch die Beitragsstundungen für Unternehmen, die das eben zurzeit nicht zahlen können. Das kommt alles zusammen mit so 4 bis 6 Milliarden und macht damit den Hauptteil der Corona-Lasten aus.
Was übrigens, by the way, zeigt, wie wichtig Vollbeschäftigung ist. Wir haben ja lange eine Diskussion über Lohnnebenkosten geführt. Wir hätten eigentlich immer eine Diskussion über Arbeitslosigkeit führen müssen. Wir sehen jetzt, Arbeitslosigkeit steigt und sofort haben die Sozialkassen wieder ein Problem, oder?
Das ist richtig, aber Sie sehen auch, dass wenn die Vollbeschäftigung nicht da ist, wir dann sofort in ein Problem bei den beitragsfinanzierten Systemen kommen. Wir haben ja bisher sehr davon profitiert, dass wir immer mehr Beitragszahler hatten in der Vollbeschäftigung, dass wir durch Zuwanderung auch immer mehr an hohen Lasten bei den Krankenkassen, bei hohen Zuwachsraten schultern konnten. Also 3 bis 4% weit höher als die Inflationsrate war im Prinzip kein Problem in den letzten 10 Jahren. Und dadurch sind auch eine Menge Leistungsgesetze möglich gewesen, die alle ihren Sinn gemacht haben, aber die eben nachwirken und uns jetzt auch natürlich dann Probleme machen werden, wo das Geld knapper geworden ist.
Jetzt kommen wir genau auf das, was Sie da ansprechen. Also wir sagen, Corona auf der einen Seite, das birgt Risiken, aber es gibt eben Leistungsgesetze und jetzt geht's ans Bezahlen. Was fällt Ihnen da besonders auf? Pflege haben Sie gerade schon angesprochen.
Ja, wir haben eine direkte Finanzierung von Pflegeausgaben, insbesondere im Krankenhaus. Das ist beschlossen worden im letzten Jahr. Es wird also nicht mehr über die sogenannten Fallpauschalen abgerechnet, sondern alles, was an Pflege anfällt, soll eben auch bezahlt werden. Dafür gab es ja auch einen großen gesellschaftlichen Konsens. Macht das Ganze aber wesentlich teurer, weil natürlich hier dann auch entsprechend höhere Lasten anfallen. Andere, gerade in den letzten Jahren angefallene neue Leistungen sind im Bereich der Arzttermine, wo man gesagt hat, wir wollen die Ärzte dafür dann auch entschädigen, wenn sie schneller Arzttermine anbieten oder auch Neupatienten aufnehmen. Oder denken Sie an die kleinen Selbstständigen, also diejenigen, die sich den GKV-Mindestbeitrag gar nicht leisten können. Da sind auch Senkungen stattgefunden, die natürlich auch dann auf alle anderen umgelegt werden müssen. Also wie gesagt, für jedes einzelne dieses Leistungsgesetzes kann man gute Gründe und Argumente finden. Aber es ist eben auch so, dass die sich dann aufsummieren zu relativ hohen Milliardensummen, die auf Jahre bezahlt werden müssen, was jetzt schwerer fällt, wo wir zur Rezession rübersteuern.
So, und damit ist die Kernfrage, wer soll das bezahlen? Wenn wir die Beiträge erhöhen, dann wären wir bei Zusatzbeiträgen, die nicht mehr bei 1,1% liegen, sondern möglicherweise bei 2,2% liegen würden. Wenn das nicht so ist, weil man die Arbeitsverhältnisse nicht belasten will, muss der Staat einspringen. Jetzt hat Herr Lauterbach vorhin gesagt, aber nur für Krankenkassen, die keine Rücklagen haben. Wie sehen Sie das?
Also es ist immer der leichteste Weg, dann über die Steuerfinanzierung zu gehen, wobei uns das in Zukunft natürlich auch nicht mehr so leicht fallen wird, wie es jetzt zurzeit noch ist, wo wir sehr geordnete Staatsfinanzen haben mit tiefen Taschen des Bundes. Auch das wird, wenn die Rezession...
Ich glaube, wir müssten sagen, Herr Greiner hatten.
Ja, das muss man wohl. Also jetzt, wo es in eine Phase übergeht, wo an den Staat besondere Anforderungen kommen und wo die Steuereinnahmen dann auch nicht mehr so sprudeln werden, wird es auch für den Bereich der Gesundheit schwieriger sein, das entsprechend durchzusetzen. Das haben wir in den vorigen Jahren auch so gesehen, wo der Steuerzuschuss dann auch gern mal wieder zusammengekürzt wurde. Also es ist ein sehr unsicherer Bereich. Jetzt muss es aber sein, weil in die Rezession jetzt noch mit höheren Lohnnebenkosten, also mit höheren Beiträgen reinzugehen, das ist sowohl für die Arbeitgeber- wie auch für die Arbeitnehmerseite eigentlich das falsche Mittel, weil bei den Arbeitnehmern fehlt dann einfach die Nachfrage und bei den Arbeitgebern ist ein weiteres Argument, in die Arbeitslosigkeit noch weniger dem entgegenzusetzen. Sodass ich erwarte, dass man sich am Ende einigen wird, einen Großteil dieser Lasten über Steuerfinanzierung zumindest für die nächsten 1 bis 2 Jahre abzudecken. Aber es wird sicherlich auch zu Beitragserhöhungen kommen. Ganz ohne wird das nicht abgehen, zumal in den letzten 10 Jahren praktisch keine Beitragspunkte mehr dazugekommen sind.
Übrigens, viele Krankenkassen hatten ja ohnehin schon, noch nicht laut, aber darüber nachgedacht, in diesem Jahr, spätestens zum Ende des Jahres, hätten sie ohnehin Beiträge erhöhen müssen, oder?
Ja, das muss so sein. Die Krankenkassen sind sehr unterschiedlich aufgestellt und durch diese höhere Belastung, die wir eben schon besprochen hatten, hatten wir eigentlich erwartet, dass spätestens im nächsten Jahr, in 2021, die entsprechenden Reserven aufgebraucht sein werden. Es gibt Krankenkassen, die hätten vorher schon Probleme gehabt, hätten also ihren individuellen Beitrag schon eher erhöhen müssen und wären damit vermutlich noch stärker in Schieflage gekommen. Wobei es sicherlich auch ein Argument für eine gewisse Wettbewerbsverzerrung wäre, jetzt zu sagen, diejenigen, die dort besser gewirtschaftet haben und höhere Reserven haben, von solchen Steuerzuschüssen jetzt entsprechend auszunehmen. Der bessere Weg wäre vermutlich, hier zum Beispiel durch einen entsprechenden prozentualen Aufschlag auf die Zuweisung zu den Krankenkassen eine gewisse Gleichbehandlung dann auch sicherzustellen.
Das war Wolfgang Greiner, Gesundheitsökonom aus Bielefeld, live im Deutschlandfunk. Herr Greiner, danke für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Zuhaide. Schönen Abend.
Wir kommen weiter zu den Medikamenten in Deutschland, in Europa. Auch das ist in den Nachrichten angesprochen worden. Es soll mehr in Europa produziert werden. Wie ist allerdings die große Frage? Malte Pieper.
Schon seit Jahren klagen Apotheker darüber, dass bestimmte Medikamente kaum oder gar nicht zu bekommen sind. In der letzten Zeit, auch schon vor der Corona-Krise, wurden es sogar noch einmal deutlich mehr. Bundesgesundheitsminister Spahn sieht darin eine der wichtigsten Herausforderungen, die derzeit im Gesundheitsbereich anzupacken sind. Deutschland werde das zu einem seiner Schwerpunkte machen, wenn es die Ratspräsidentschaft der EU im Sommer übernimmt, kündigte Spahn an. Seiner Ansicht nach müssen neue Lieferketten aufgebaut und mehr Hersteller wieder zurück nach Europa gebracht werden, wenn man denn die Situation nachhaltig verändern will. Ganz ähnlich äußerte sich die Mehrheit seiner europäischen Amtskollegen. Das Problem ist nur, schnell lässt sich das wohl nicht realisieren. Nach Ansicht aller Experten dürfte das Umsteuern Jahre dauern, bis namhafte Hersteller dazu gebracht werden können, ihre Produktion tatsächlich nach Europa zurückzuverlagern. Und es dürfte am Ende auch jede Menge Geld kosten, denn derzeit produzieren die großen Pharmaunternehmen vor allem in China oder Indien, weil es dort schlicht billiger ist. EU-Gesundheitskommissarin Kyriakides kündigte deshalb eine europäische Pharmaziestrategie an. Darin soll es um Verfügbarkeit, Bezahlbarkeit und die Sicherung des Nachschubs an Medikamenten gehen. Patienten in der EU, vor allem jene auf der Intensivstation, müssten die Medizin bekommen, die sie brauchen, wenn sie sie brauchen, so die EU-Kommissarin. Es gehe hier schließlich häufig genug um Leben und Tod.
Das war der Bericht von Malte Pieper. Die aktuelle Corona-Lage, nun ja, sie ist am besten so zusammengefasst. Auf einem bestimmten Plateau gibt es immer noch neue Fälle. Ob die weiter steigen, müssen wir in den nächsten Tagen beobachten. Nicht ganz unwichtig wird in diesem Zusammenhang sein, wie das ist mit dem Reisen. Wird weiter gereist und ab wann gibt es diese Öffnungen? Und welchen Einfluss hat das dann? Genau darüber streitet die Politik. Wenn wir es freundlich formulieren, diskutiert die Politik. Johannes Kuhn mit den Einzelheiten.
Der Reproduktionswert des Coronavirus liegt derzeit knapp über 1. Jeder Infizierte steckt rechnerisch etwas mehr als eine weitere Person an. Grund zur Panik sei dies nicht, betont das Robert-Koch-Institut. Die Zahl der Neuinfektionen sei weiterhin relativ stabil und pendele sich auf einem Plateau ein. Für Montag wurden 933 bestätigte Fälle gemeldet. Der sogenannte R-Wert hingegen unterliege auch statistischen Schwankungen, so RKI-Vize Lars Schade.
1-2 Tage mit einem geringen Wert über 1, der dann wieder runterschwanken könnte, das ist erstmal innerhalb der statistischen Ungenauigkeit. Wir gucken dann natürlich genau hin, woran kann es liegen. Und das sind eben außer den Ungenauigkeiten zurzeit Ausbruchsgeschehen, die relativ groß sind, und zum anderen eben ein Abflachen des Abfallens der täglichen Fallzahlen.
Großausbrüche werden derzeit vor allem aus Schlachtfabriken gemeldet. Das RKI will Verzerrungen durch solche Hotspots herausrechnen und künftig auch einen geglätteten R-Wert veröffentlichen. Dieser liege derzeit konstant unter 1. Überschaubare Fallzahlen führt auch das niedersächsische Oberverwaltungsgericht an. Die Lüneburger Richter kippten in Niedersachsen die geltende 14-tägige Quarantänepflicht für Einreisende aus dem Ausland. Ein pauschaler Krankheitsverdacht sei derzeit nicht gerechtfertigt, heißt es. Ein Besitzer eines Ferienhauses in Schweden hatte gegen die Quarantäneregeln geklagt. Für eine grundsätzliche Lockerung solcher Quarantäneregeln spricht sich Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet aus. Er fordert zudem eine rasche Grenzöffnung zu den Nachbarländern. Unterstützung dafür erhält er von FDP-Chef Christian Lindner.
Wir müssen Infektionsherde dort bekämpfen, wo sie ausbrechen. Das hat aber nichts mit den politischen Grenzen in Europa zu tun. Und deshalb fordern wir den Bundesinnenminister auf, die Grenzen zu unseren Nachbarländern schnellstmöglich zu öffnen. Herr Seehofer ist hier halsstarrig und das ist kein Beitrag zur Völkerverständigung, sondern ganz im Gegenteil.
Das Bundesinnenministerium muss bis Ende der Woche entscheiden, was mit den auslaufenden Einreisebeschränkungen passiert. Auch SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich betonte, gerade der sogenannte kleine Grenzverkehr mit seinen Alltagsübertritten sei reif für Lockerungen.
Und ich wünsche mir schon, dass die Grenzen auch gerade für diesen Bereich geöffnet werden.
Das CDU-Präsidium hatte sich am Montag für eine zügige Öffnung der Nachbargrenzen ausgesprochen, soweit die Sicherheitsstandards beibehalten würden. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus betonte, dafür müssten auch Gespräche mit Nachbarländern geführt werden. Frankreich sieht zum Beispiel derzeit Einschränkungen im Grenzverkehr bis Mitte Juni vor. Im Moment laufen hier Gespräche. Skeptisch gegenüber Lockerungen zeigt sich Seehofers Heimatbundesland Bayern. Florian Herrmann, Chef der Bayerischen Staatskanzlei.
Es ist eben ein wichtiger Aspekt in der Seuchenbekämpfung ganz generell, denn das Verbringen sozusagen des Virus über weite Strecken quer durch Europa einzudämmen und das zu verhindern. Und da ist eben die gezielte auch Grenzkontrolle, diese Quarantäneverordnung, all diese Maßnahmen haben quasi darin ihre Begründung und ihren Sinn.
Das Robert-Koch-Institut hält Grenzöffnungen für möglich, wenn das Infektionsgeschehen auf beiden Seiten der Grenze ähnlich überschaubar sei. Die EU-Kommission in Brüssel wird am Mittwoch eigene Empfehlungen vorlegen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge schlägt sie flexible Pläne vor, um die Kontrollen nach und nach aufzuheben. Eine sofortige Rückkehr zum eigentlich kontrollfreien Schengen-Raum fordert sie demnach nicht.
Das war der Bericht von Johannes Kuhn. Wir schauen in die Vereinigten Staaten. Das Coronavirus wütet inzwischen auch im Weißen Haus. Es rückt sowohl dem Präsidenten wie seinem Vizepräsidenten sehr, sehr nahe. Das Ganze beflügelt natürlich die Debatte über Lockerung, die auch aller Orten geführt wird. Über all das wollen wir reden mit dem Kollegen Jan Bösche. Erst einmal schönen guten Tag nach Washington. Hallo.
Guten Abend.
Fangen wir an. Der Experte Fauci hat heute vor dem US-Senat ausgesagt, kann man nicht sagen. Er wurde befragt per Videokonferenz, weil er sich selbst ja in Quarantäne befindet. Ich würde mal freundlich zusammenfassen, das war keine Konfrontation. Er hat andere Akzente gesetzt. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Nein, es war keine Konfrontation. Er hat wieder den Tanz versucht, den er in den vergangenen Wochen schon im Weißen Haus versucht hat, nämlich dem Präsidenten nicht in den Rücken zu fallen oder ihn zu brüskieren, aber trotzdem doch im Detail andere Dinge zu sagen. Präsident Trump steht an erster Stelle, wenn es darum geht, das Land wieder zu öffnen, die Lockerungen in allen Bundesstaaten durchzusetzen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, was aber die Gesundheitsexperten wie Anthony Fauci sehr, sehr kritisch sehen. Faucis Appell heute war sehr eindrücklich, wenn man sich diese Gemengelage vor Augen hält. Er hat nämlich gesagt, wenn Bundesstaaten zu schnell wieder öffnen, dann riskierten sie eine neue Welle der Corona-Fälle, die man dann nicht effektiv eingrenzen könnte.
Er hat ja auch davon gesprochen, dass es bis jetzt schon mehr Tote möglicherweise gegeben hat, als offiziell in den Statistiken auftauchen. Und dann gibt es diese berühmte Uhr in New York, die jetzt die Fälle zählt, die angeblich auf das mangelnde Verständnis und das zu späte Handeln der Regierung zurückzuführen sind. Was geht da vor?
Ja, das ist sicherlich eine Frage der Statistiken, wie sie überall debattiert wird. Die Frage zum Beispiel, zählt man auch Fälle, die vielleicht nur indirekt von Corona betroffen waren? Es gibt Bundesstaaten wie Florida zum Beispiel, da sagen Kritiker, die versuchen, die Statistik zu schönen, indem sie wirklich nur die Corona-Toten als Corona-Tote registrieren, die auch wirklich positiv getestet wurden. Wenn man sich dann anschaut, dass es in den USA immer noch einen Mangel an Tests gibt, also nicht jeder, der getestet werden müsste, auch wirklich getestet wird, dann ist das natürlich eine Möglichkeit, die Zahlen nach unten zu rechnen. Wir sehen wirklich die beiden Lager hier und das ist in den USA leider Gottes wieder eine politische Frage geworden. Ist man vorsichtiger, um Menschenleben zu retten oder ist man mutiger, um die Wirtschaft zu retten?
Wie ist die Lage in den Bundesstaaten? Das Geschehen hat sich jetzt weg von New York. Wohin verlagert?
Genau, das ist der Punkt, der so kritisch gesehen wird. Die Fallzahlen stagnieren in den USA, was an sich ja ein gutes Zeichen ist. Aber New York, ein wichtiger Schwerpunkt dort, ist die Zahl der neuen Fälle wirklich radikal nach unten gegangen. Das bedeutet aber, wenn die Fallzahlen über das Land hinweg gleich bleiben, New York aber ziemlich eine Reduktion hat, dann müssen ja woanders mehr Zahlen sein. Und das betrifft eben halt jetzt auch Bundesstaaten, die geglaubt haben, dass sie davonkommen könnten. Das betrifft das platte Land, das betrifft den Mittleren Westen. Teilweise gibt es einzelne Problemherde, zum Beispiel Fleischfabriken, ähnlich wie in Deutschland, ein Krisenschwerpunkt, Altenheime, ein Krisenschwerpunkt und das eben halt nicht nur an den Küsten, sondern auch dort, wo weniger Leute leben, in den Bundesstaaten, die gehofft haben, dass sie vielleicht mit einem blauen Auge davon kommen.
Es gab noch ein zweites sehr interessantes Thema in den Vereinigten Staaten. Der oberste Gerichtshof hat begonnen sozusagen mit der Anhörung oder mit dem Austausch der Argumente, auch natürlich nur virtuell. Da geht es um die Frage, ob Herr Trump seine Finanzunterlagen, seine Steuerunterlagen herausrücken muss. Was ist da heute passiert?
Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Der oberste Gerichtshof hat zwei unterschiedliche Fälle zu bewerten. Es geht darum, dass einmal das Repräsentantenhaus versucht, an die Steuerunterlagen von Präsident Trump heranzukommen, indem zum Beispiel Banken, die Deutsche Bank zum Beispiel, aber auch Finanzberater aufgefordert wurden, diese Daten einzureichen. Dagegen gab es Klagen. Und zum anderen gibt es auch einen Fall in New York, wo der Staatsanwalt diese Unterlagen einsehen möchte, weil er dort Betrugsvorwürfe prüfen möchte. Und die Richter haben Fragen gestellt an die unterschiedlichen Lager. Das ist natürlich immer ein bisschen auch Kaffeesatzleserei. Also welcher Richter stellt welche Frage. Ganz klar war aber schon, dass die Gemengelage auf der einen Seite, wenn man sich das Verhältnis von Repräsentantenhaus und Präsident anguckt, die Frage, welche Rechte haben Abgeordnete oder kann es zu einer Art Präsidentenbelästigung kommen? Auf der anderen Seite dann die Frage, kann sich ein Präsident gegen strafrechtliche Ermittlungen schützen? Ist er also wirklich komplett immun? Seine Anwälte sagen das. Bei den obersten Richtern schimmerte da durchaus ein bisschen Zweifel durch.
Das werden wir sicherlich weiter beobachten. Danke bis hierhin an den Kollegen Jan Bösche. Um 23.32 Uhr beginnen unsere Kurzberichte und da bleiben wir beim Thema, denn es gibt eine Entspannung im Bundesstaat New York. Ein Behelfskrankenhaus wird abgerissen oder jedenfalls eingemottet. Peter Mücke.
Mit 68 Betten war es nur ein kleines Behelfskrankenhaus, aber an einem symbolträchtigen Ort. Die weißen Zelte im New Yorker Central Park waren beliebtes Motiv für Kameraleute und Symbol für das überforderte Krankenhaussystem der Millionenmetropole. Zudem betrieben von einer umstrittenen evangelikalen Gruppe. Insgesamt 190 Patienten sind in den vergangenen Wochen in dem Feldlazarett behandelt worden. Der letzte wurde vor einer Woche entlassen. Inzwischen haben die Kliniken der Stadt die Lage einigermaßen im Griff, sodass die Zelte jetzt abgebaut werden konnten. Nach offiziellen Angaben sind in New York rund 20.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Inzwischen geht die US-Gesundheitsbehörde CDC davon aus, dass die Zahl der Corona-Toten um mehr als 5.000 höher liegen könnte. Unterdessen bereiten sich drei ländliche Regionen im Norden des US-Bundesstaats New York auf eine schrittweise Rückkehr zur Normalität vor. Am Wochenende sollen dort bestimmte Betriebe ihre Arbeit wieder aufnehmen können. New York City ist von den Lockerungen allerdings ausgenommen. Die Metropole bleibt voraussichtlich noch bis mindestens Anfang Juni im Ausnahmezustand.
In Afghanistan kehrt keine Ruhe an. Das Gegenteil ist der Fall. Dutzende Tote und Verletzte bei Anschlägen. Silke Dietrich.
Es war eine Trauerfeier für einen Polizeikommandanten, auf der sich ein Angreifer mitten unter den Trauernden in die Luft gesprengt haben soll. In der Provinz Nangarhar, die im Osten von Afghanistan liegt. In dieser Region haben sich vor rund 6 Jahren Kämpfer angesiedelt, die sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen hatten. Gestern erst haben die afghanischen Sicherheitskräfte verkündet, dass sie wichtige Anführer der islamistischen Terrorgruppe verhaftet hätten. Die Gruppe hat zahlreiche Anschläge in den letzten Jahren in Afghanistan verübt, bei denen viele Menschen verletzt und getötet wurden. Fast zur gleichen Zeit hat es auch in der Hauptstadt Kabul einen Angriff gegeben. Bewaffnete Männer haben ein Krankenhaus gestürmt. Der afghanische Fernsehsender Tolo News meldet, dass mindestens 5 Menschen dabei gestorben seien, darunter auch Frauen und Kinder.
Noch immer gibt es in Deutschland deutlich weniger Verkehr als vor der Krise. Das heißt, die fahren, können möglicherweise auch schneller fahren. Das soll nicht so sein, sagt der Verkehrssicherheitsrat, zumindest nicht auf Autobahnen. Dirk Rodenkirch.
Mit einem Tempolimit lässt sich die Verkehrssicherheit auf den Autobahnen schnell und kostengünstig erhöhen. Davon ist der DVR überzeugt und rät zu einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 130 Kilometern pro Stunde. Der Verkehrssicherheitsrat sieht Handlungsbedarf, weil die Bundesregierung weit von ihrem 2011 gesteckten Ziel entfernt sei, bis 2020 die Zahl der Verkehrstoten um 40% zu senken. Für Tempo 130 spricht aus Sicht des DVR, dass es den Verkehrsteilnehmern bereits als Autobahnrichtgeschwindigkeit bekannt ist. Zudem sei es das Tempolimit, das es europaweit am häufigsten gebe. Der Verkehrssicherheitsrat hat nach eigenen Angaben ein Jahr lang kontrovers über ein Tempolimit in Deutschland diskutiert. Die Organisation hat rund 200 Mitglieder. Dazu gehören die Verkehrsministerien von Bund und Ländern, Versicherungen, Automobilclubs und Autohersteller. Ein generelles Tempolimit in Deutschland ist heftig umstritten, auch in der Bundesregierung. Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU etwa ist dagegen. Anfang des Jahres hatte der ADAC überraschend erklärt, nicht mehr grundsätzlich gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung zu sein.
Der Kindesmissbrauchskomplex Bergisch Gladbach hat erschreckende Details ans Tageslicht gebracht. Heute hat der zweite landesweite Prozess begonnen in Mörs. Ralf Lachmann.
Der 27-jährige Bundeswehrsoldat sagte, die meisten Vorwürfe seien richtig. Über 30 Mal soll er sich an kleinen Kindern vergriffen und dies teils gefilmt und fotografiert haben, zu Hause im niederrheinischen Kamp-Lintfort, wenn seine Frau arbeiten war. Verharmlosend gab der Angeklagte zu, ich habe großen Scheiß gebaut. Seine Opfer sollen vor allem sein Stiefsohn, seine leibliche Tochter und seine Nichte gewesen sein. Außerdem die 3-jährige Tochter des Mannes aus Bergisch Gladbach, der die inzwischen deutschlandweiten Ermittlungen zu dem Kinderschändering ausgelöst hatte. Beide Männer sollen sich auch zum gemeinsamen Kindesmissbrauch getroffen haben. Dem Soldaten drohen 15 Jahre Haft. Der Prozess gegen den Mann aus Bergisch Gladbach beginnt voraussichtlich erst im Sommer.
Um 23.37 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehen. Die Deutsche Börse hat Volker Hirt.
Den Anlegern gehen die Argumente aus. Als zu Beginn die Krise belächelt wurde, die Angsthasen verspottet wurden, da stieg der DAX, trotz Horrormeldungen. Dann brach er dramatisch ein, um sich wieder zu erholen. Da aber, wo er jetzt steht, ist wohl erstmal Schluss. Rund 10.800 Punkte, mehr scheint im Moment nicht zu gehen. Weniger aber auch nicht, weil jetzt Aktien verkaufen macht offenbar auch keinen Sinn. Also heißt es, warten auf Impulse. Die kommen aber weder von den Märkten aus Asien noch vom Handel aus New York. Ein echter Impuls wäre der Impfstoff oder ein ganz normales Leben wie früher ohne Konsequenzen. Aber solange das Virus da ist, packt und rüttelt, scheint es die Börsianer zu lähmen. Wirecard war gestern, aber auch heute im Fokus. Gestern als großer Tagessieger, weil nach all den Betrugsvorwürfen Compliance eine ganz große Rolle spielen soll. Heute, weil sich die Finanzaufsicht BaFin das Geschäftsgebaren des Münchner Bezahldienstleisters anschauen möchte und offen mit dem Staatsanwalt droht. Starker Tobak für ein Unternehmen aus dem Elitekreis der 30 DAX-Konzerne. Ein Gewinner im DAX ist die Deutsche Post, obwohl die Überschrift nach den Quartalszahlen Gewinneinbruch lautet. Aber die Umsätze konnten im Vergleich zum ersten Vorjahresquartal immerhin gesteigert werden. Daher dürfen sich die Postaktionäre um die Verteuerung des Papiers um 3% freuen. Der Euro ist wieder fester, kostet jetzt 1,085 $. Der DAX drehte am Abend in den Verlustbereich und beendete den Parketthandel mit 10.775 Punkten. Das ist ein Minus von 0,45%.
Das war der Bericht von Volker Hirt. Die Grünen und die Umweltverbände hatten es ja befürchtet. Als Folge der Krise gibt es eine neue Debatte um die Klimaschutzziele. Auf der einen Seite Klimaschutz und Ökologie, auf der anderen Seite Ökonomie. Die Union macht inzwischen mit. Sie stellt Bedingungen für Klimaschutzziele. Barbara Schmidt-Matern.
Egal ob Polen, Franzosen, Dänen oder Deutsche, die brennende Frage lautet, wer muss wie viel klimaschädliches CO2 einsparen, damit die EU ihre Klimaziele für die Jahre 2030 und 2050 erfüllt. Ein politisch heikles Unterfangen, das nicht nur die Europäische Kommission, sondern auch den Deutschen Bundestag intensiv beschäftigt.
Für unsere CDU-CSU-Fraktion ist es ganz wichtig, dass wir das Ziel, das mit dem europäischen Green Deal verbunden ist, Klimaneutralität der Europäischen Union bis 2050 auch erreichen,
sagt Unionsfraktionsvize Katja Leikert gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Doch dieses Bekenntnis ist nicht alles. CDU und CSU im Bundestag stellen jetzt Bedingungen, offenbar auch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie. Einer Erhöhung der europäischen Klimaziele wollen die Unionsabgeordneten offenbar nur zustimmen, wenn die deutsche Wirtschaft nicht benachteiligt werde.
Wichtig ist für uns, dass die Lasten, die damit auch entstehen für die Wirtschaft, fair verteilt sind.
Mit dem sogenannten Green Deal, einem auf Jahrzehnte angelegten Wirtschafts- und Klimaschutzprogramm, will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Europa weltweit zum Vorreiter in der Klimapolitik machen. Ein Ziel, das die Kanzlerin Ende April beim Petersberger Klimadialog ausdrücklich unterstützte.
Wie alle Ziele der Agenda 2030, so können wir auch die Herausforderung des Klimaschutzes letztlich nur dann erfolgreich bewältigen, wenn wir sowohl national konsequent handeln, als auch international gemeinsam handeln.
Im Positionspapier der Unionsfraktion, das erst am frühen Abend verabschiedet werden sollte, bewerten CDU und CSU die Erhöhung der europäischen Klimaziele hingegen als weitreichende Zielverschärfung. Die Abgeordneten wollen ihre 13-seitige Stellungnahme als Orientierungshilfe für die Bundesregierung verstanden wissen. Von einem Konflikt in der Klimapolitik könne keine Rede sein, meint Katja Leikert.
Wir sehen überhaupt keinen Dissens mit der Position der Kanzlerin an dieser Stelle. Wir werden einen großen Überprüfungsprozess sehen bis zum Sommer nächsten Jahres im Rahmen des europäischen Deals.
Der Koalitionspartner SPD, mit dem das Papier im Vorfeld offenbar nicht abgesprochen war, fühlt sich düpiert.
Weil Klimaschutz in diesem Papier eher als Last rüberkommt und die SPD und auch die Bundesregierung bislang immer von der Notwendigkeit und der Chance ambitionierten Klimaschutzes spricht,
erklärt der SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch gegenüber unserem Programm. Auch die Opposition übt scharfe Kritik. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter bezeichnet die Unionsfraktion als klimapolitischen Totalausfall.
Die Bundesregierung muss sich jetzt entscheiden. Folgt sie dem Pariser Klimaschutzabkommen oder folgt sie der Unionsfraktion?
Nach dem klimapolitisch hochkontroversen Jahr 2019 ist die Debatte jetzt neu eröffnet. Bedingt durch die Corona-Krise wird sie nicht verdrängt, sondern im Gegenteil in den kommenden Monaten mit noch mehr Schärfe geführt werden.
Soweit Barbara Schmidt-Matern. Bei der SPD gab es heute mal wieder Glückwünsche. So etwas kommt selten vor. Aber immerhin, Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, hat gesagt, ich bin gesund, ich bin zurück. Das war der eine Teil der Debatte. Der Rest war nicht immer nur fröhlich. Frank Kapellan.
Als Andrea Nahles im Juni vergangenen Jahres aus dem Amt getrieben wird, gilt die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern vielen als natürliche Nachfolgerin. Doch die 45-Jährige entscheidet sich ganz für Schwerin. Nur vorübergehend übt sie kommissarisch das Amt der Parteichefin aus, ehe sie im September 2019 die Diagnose Brustkrebs erhält.
Ich bin wieder gesund,
erklärt Schwesig am heutigen Vormittag. Ein Restrisiko besteht weiter, ich bleibe in Behandlung. Die Ministerpräsidentin kündigt einen mehrwöchigen Reha-Aufenthalt an, muss sich einmal mehr vertreten lassen. Es drängt sie, sich in aller Öffentlichkeit für die Unterstützung zu bedanken, die sie aus Politik und Bevölkerung erhalten habe.
Es war bislang der schwerste Kampf in meinem Leben. Die letzten Monate sind auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen.
Ausdrücklich erwähnt sie Malu Dreyer. Die Kollegin aus Rheinland-Pfalz musste die SPD am Ende für einige Monate alleine führen, ehe per Mitgliedervotum die Nachfolge von Andrea Nahles bestimmt wurde. Von der einstigen Partei- und Fraktionschefin war lange nichts zu hören. Ab August aber könnte sie nun eine Bundesbehörde leiten. Die 49-Jährige soll Präsidentin der Bundesanstalt für Post- und Telekommunikation werden. Mit der Politik selbst hat sie gebrochen, obwohl sie auch von Freunden immer wieder zu einem Comeback gedrängt worden war.
Aber weißt du, man muss auch manchmal wissen, wenn man was Neues anfangen muss.
Erklärt Nahles im vergangenen Jahr bei einem ihrer ganz seltenen öffentlichen Auftritte nach dem Rücktritt von allen Ämtern. In ihrer neuen Tätigkeit soll sie sich nun um Tausende von ehemaligen Beamten der früheren Staatsbetriebe Deutsche Bundespost und deren Nachfolgern Telekom, Post und Postbank kümmern. Sage und schreibe an die 1400 Mitarbeiter umfasst diese Behörde. 400.000 Menschen werden von ihr versorgt. Als ehemalige Arbeitsministerin dürfte Nahles schnell in die Thematik finden. Nur hat der neue Posten ein Geschmäckle. Die Behörde ist ihrem Weggefährten und langjährigem SPD-Mitstreiter Olaf Scholz unterstellt. Der Finanzminister steht also im Verdacht, der in Ungnade aus dem Parteivorsitz gejagten Eifelerin ein Pöstchen verschafft zu haben.
Ich glaube, dass die Frauen immer noch wenig Erfahrung mit diesem Vernetzen und sich wechselseitig stabilisieren haben.
Hatte sie mal konstatiert und sich über Männerbünde in der SPD beklagt. Ihre eigene Vernetzung in der Partei wurde allerdings immer respektvoll bewundert. Da der bisherige Präsident der Bundesanstalt zum Zoll wechselt, könnte Nahles nun den neuen Job erhalten, der mit 150.000 Euro jährlich dotiert ist. Von einem sozialdemokratischen Rettungspaket spricht FDP-Haushaltsexperte Otto Fricke. Allerdings ist es nicht ungewöhnlich, dass gescheiterte Politiker versorgt werden. Werner Heuer, einst FDP-Staatsminister im Auswärtigen Amt etwa, wurde Präsident der Europäischen Investitionsbank. Christdemokrat Ronald Pofalla war mal Kanzleramtschef und wechselte dann in den Vorstand der Deutschen Bahn. Im Juni muss der Verwaltungsrat noch zustimmen. Dann könnte die einstige SPD-Chefin die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation übernehmen, mit Sitz in Bonn, ganz in der Nähe ihres Heimatortes in der Eifel.
Das war der Bericht von Frank Capellan. Die Zahl der rechten Gewalttaten in Deutschland ist leicht gesunken. Das ist sicher die gute Nachricht des Tages. Die schlechte sind immer noch viel zu viele. Panayotis Gavridis.
1347 Angriffe haben die Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt im vergangenen Jahr in 8 Bundesländern gezählt. Es sind viele weiße Flecken, sagt Judith Borath, Vorstandsmitglied des Verbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.
Das sind 5 rechte Gewalttaten täglich. Rund 2000 Menschen waren allein in diesen 8 Bundesländern direkt von der Gewalt betroffen. Das häufigste Tatmotiv bleibt weiterhin Rassismus.
Die Datengrundlage für die Erhebung liefern die Beratungsstellen aus lediglich 8 Bundesländern, darunter die Ostländer inklusive Berlin, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Nur dort gäbe es Kapazitäten für ein Monitoring. Entgegen vermutlich einiger Erwartungen verzeichnen die Beratungsstellen einen leichten Rückgang bei den Gewalttaten. Von Entwarnung will Porath aber nicht sprechen. Die Qualität der verübten Taten sei besorgniserregend. Von den registrierten Taten seien 80% Körperverletzungsdelikte. In der Statistik für 2019 tauchen auch die 3 Todesopfer auf, darunter der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke und die beiden Todesopfer des Anschlags in Halle. Zuletzt mussten das vor allem die betroffenen Familien in Hanau schmerzlich erfahren, nachdem der mutmaßliche Täter 9 Menschen mit Migrationsgeschichte und seine eigene Mutter tötete.
Die Angehörigen, die Betroffenen, die Freunde, die Hanauerinnen und Hanauer sind heute noch in großer Trauer und wütend darüber, dass es noch keine Aufklärung gibt.
So Nevros Duman, sie ist Sprecherin der Initiative 19. Februar aus Hanau. Das BKA verweist auf Nachfrage darauf, dass die Ermittlungen weiterhin laufen und es noch keinen Abschlussbericht gäbe. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht betont angesichts der heute vorgestellten Zahlen der Beratungsstellen, man müsse den Nährboden austrocknen, auf dem dieser Extremismus gedeihe. Man nehme Hasskriminalität sehr viel stärker ins Visier und Lambrecht verweist darauf, dass soziale Netzwerke unter anderem Volksverhetzungen künftig dem Bundeskriminalamt melden müssen.
Soweit Panayotis Gavridis. Der Ball soll wieder rollen. An diesem Wochenende beginnt es in der ersten Bundesliga ohne Zuschauer. Die anderen Ligen diskutieren noch. Es soll wieder gespielt werden, aber es gibt in der dritten Liga zum Beispiel harten Widerstand im Osten Deutschlands. Niklas Ottersbach.
Deutschlandfunk. Sport aktuell.
Am kommenden Wochenende darf der Ball wieder rollen, zumindest in der ersten und zweiten Bundesliga. Liga 3 soll dann Ende des Monats nachziehen. Das hat der DFB erst jüngst beschlossen. Doch Gegenwehr kommt jetzt aus der Politik. Besonders in Sachsen-Anhalt kritisiert man das Vorgehen des Verbandes und will dem Fußball keine Sonderrolle gewähren. Unser Landeskorrespondent in Sachsen-Anhalt, Niklas Ottersbach, berichtet.
Es bleibt alles, wie es ist in Sachsen-Anhalt. Die Kontaktregelung wird nicht gelockert. Die Nachricht aus Magdeburg lautet, die Eindämmungsverordnung wird für den Sport nicht geändert. Die Landesregierung stellte heute klar, bis zum 27. Mai dürfen keine Fußballspiele stattfinden. Theoretisch soll die dritte Liga ja einen Tag früher beginnen. Das gebe die Pandemielage aber nicht her, so Sachsen-Anhalts Sportminister Holger Stahlknecht von der CDU.
Es geht um den Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Und Berufssportler unterliegen den gleichen Risiken wie jeder andere Mensch auch. Der zweite Punkt ist, es gibt einen Gleichheitsgrundsatz in dieser Republik und diesem Land. Und wir organisieren dadurch Ungleichheit unter den Sportverbänden.
Was für den Amateursport gelte, müsse auch für den Profisport gelten. Das sehe der DFB aber anders, ärgert sich Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff. Ihm platzte heute der Kragen. Unerträglich sei der Druck vom Deutschen Fußballbund. Bei seinem letzten Telefonat mit Verbandschef Keller habe dieser mit Lizenzentzug für Sachsen-Anhalts Drittligisten gedroht.
Und es ist explizit als Drohung sozusagen aufgemacht worden in unsere Richtung. Das heißt, wenn ihr nicht verordnungsmäßig sichert, dass dort gespielt werden kann, dann könnte die Konsequenz sein, dass dann der Entzug der Lizenz eine Folge wäre. Das ist politisch, sagen wir mal, unerträglich. Ich wiederhole es.
Der DFB weist das zurück. Hier werde ein unzureichendes Bild gezeichnet, schreibt der Verband auf Twitter. Was sich in der dritten Liga zeigt, die Konzepte der Funktionäre stoßen auf deutlich mehr Widerstand. Denn machen die Vereine in der ersten und zweiten Liga vor allem über die Fernsehrechte Umsatz, so spielen ab Liga 3 die Zuschauereinnahmen eine größere Rolle. Vor allem für den ersten FC Magdeburg mit einem Zuschauerschnitt von knapp 17.000 Fans pro Heimspiel. Geisterspiele kosten den ersten FC Magdeburg pro Partie 740.000 Euro. Das hat der Geschäftsführer Mario Kalnick erst kürzlich dem MDR vorgerechnet. Er fordert den Saisonabbruch, genau wie der Hallische FC und Carl Zeiss Jena. Alle drei akut abstiegsgefährdet. Doch nicht alle Ostclubs plädieren für ein sofortiges Saisonende. Hansa Rostock rechnet sich noch Chancen auf den Aufstieg in die zweite Bundesliga aus und möchte unbedingt weiterspielen. Mario Kalnick, FCM-Geschäftsführer, kann auch die Rostocker verstehen, die dafür finanziell mehr ins Risiko gingen. Aber er trage das medizinische Konzept vom DFB nicht mit.
Wenn wir ein medizinisches Konzept haben, was sicherlich für die erste Liga erstellt worden ist, für die erste Liga, wo 250 Mitarbeiter teilweise Geschäftsstellen im Durchschnitt arbeiten, bei uns beim ersten FC Magdeburg arbeiten 15 und einer in der medizinischen Abteilung hauptamtlich, das ist der Physiotherapeut und ein ehrenamtlicher Arzt. So, und wir haben dieses Konzept der DFL jetzt da, was genehmigt ist und sollen das umsetzen und das führt ganz klar zu Problemen.
Aktuell trainieren der Hallische FC und der 1. FC Magdeburg in Kleingruppen. Zweikämpfe tabu. Und ab 26. Mai? Sportminister Holger Stahlknecht schließt eine Sondergenehmigung für Sachsen-Anhalts Drittligisten nicht kategorisch aus. Zumindest für den Fall, dass alle anderen Bundesländer den Drittligabetrieb wieder zulassen. Dann könnten die Vereine Anträge auf eine Sondergenehmigung stellen.
Und am Ende muss auch ein Verein für sich selber dann entscheiden, wenn die Lage so ist. Will er den Antrag stellen oder nicht und kann er dieses Hygienekonzept einfordern oder nicht? Aber soweit sind wir hier noch gar nicht.
Erstmal besteht Redebedarf. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident will sich mit den anderen Bundesländern absprechen, um zu erfahren, wer gewährt dem Profisport welche Ausnahmeregelungen. Und auch die Vereine müssen sich überlegen, wollen sie antreten oder nicht. Für den Hallischen FC und den 1. FC Magdeburg in Sachsen-Anhalt ein Dilemma. Spielen sie, bringt sie das finanziell in den Ruin und sie gefährden möglicherweise die Gesundheit ihrer Fußballprofis. Spielen sie nicht, drohen Strafen vom DFB. Bislang ist eine Lösung nicht in Sicht.
Das war der Bericht von Niklas Ottersbach, das war der Sport. Jetzt kommen wir zur Presseschau. Die Kollegin Katrin Degenhardt hat die Stimmen von morgen.
Kommentiert wird die Debatte um die andauernden Grenzschließungen in Europa zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Das Darmstädter Echo plädiert für zügige Grenzöffnungen. Es geht dabei nicht um irgendeinen Luxus, sondern um die Wiedereinsetzung eines Grundrechts und um den Kern der europäischen Identität. Die Schlagbäume müssen hoch, und zwar bald. Natürlich kann den Behörden im allerersten Schritt ein Dichtmachen der Grenzen helfen, räumt die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle ein. Auf Dauer aber kann immer nur das tatsächliche Infektionsgeschehen der Maßstab sein. Gegen Reisende vorzugehen, die nicht aus Risikogebieten kommen, ist politisch falsch und rechtswidrig. In Europa grenzenlos reisen zu dürfen, ist keine Extravaganz, die ein Staat nach Belieben kippen kann. In den Nürnberger Nachrichten heißt es, grundsätzlich spricht nichts dagegen, die Grenzen vorsichtig zu öffnen. Ein Problem könnte allerdings die Unvernunft vieler Menschen darstellen, die sich nicht nur darüber freuen, dass sie ihre Freiheiten zurückerhalten und diese vorsichtig genießen, sondern die gleichzeitig die Lockerungen komplett falsch interpretieren. Nämlich als die amtliche Erlaubnis und sogar Ermunterung dazu, nun wieder alles tun zu dürfen, was sie mögen. Kommt es so, dann ist die zweite Welle der Epidemie nicht zu vermeiden. Ähnlich sieht es die Süddeutsche Zeitung. Möglichst wenig bewegen, diese unbequemste aller Corona-Rücksichtnahmen, rettet viele Leben und darf auch international nicht plötzlich aufgegeben werden. Denn freiwillig schränkt sich nur noch eine Minderheit ein. Wer jetzt alle Grenzen gleichzeitig öffnen will, braucht sich nicht zu wundern, wenn im Sommer wieder der Ballermann grüßt mit Suff und Bussi-Bussi und Infektionsraten à la Ischgl. Wer das nicht will, muss die Kunst der Langsamkeit üben. Bei Grenzöffnungen und auch im nächsten Urlaub. Thema ist auch der Vorschlag von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, wonach Betreiber von Windparks Kommunen und Anwohner an den Einnahmen beteiligen sollen. Dazu schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung, wofür das Geld eingesetzt wird, können die Bürgermeister frei entscheiden. Bessere Kitas oder Straßen wären da eine Möglichkeit. Zudem können Windparkbetreiber den Bürgern vor Ort vergünstigte Stromtarife anbieten. Bürger, die mit dem Anblick der Anlage leben müssen, bekommen an anderer Stelle einen Ausgleich. Damit kann die Akzeptanz vor Ort gesteigert werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung merkt an, Altmaier kauft den Bürgern die Zustimmung zu den neuen Techniken ab. Natürlich wird das über kurz oder lang die allgemeinen Strompreise weiter in die Höhe treiben, ausgerechnet in schweren wirtschaftlichen Zeiten.
Das war die Kollegin Katrin Liegenert mit dem Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das war es hier bei uns, das war der Tag. Ich weise Sie noch hin auf die Frühsendung ab 5 Uhr, die Kollegin Katrin Büsker. Um 7.15 Uhr ein Interview mit Armin Schuster von der CDU, da geht es um die Grenzöffnungen. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht. Mein Name ist Jürgen Zurheide, bis demnächst und tschüss.